wenn ich jetzt weiter Fußball spiele, kann es ja sein, dass ich die Sachen, die mir damals wichtig waren, also so auf Reisen gehen, die Welt sehen, Interesse an Politik und der Welt und so. Und ich dachte irgendwie, das könnte ich ja dann verlieren. Weißt du? Und dann bin ich so in so einem Fußballtunnel und werde so ein Fußballnerd und das wollte ich irgendwie nie sein. Ja, so. Ich habe mir immer so komplizierte Gedanken dazu auch gemacht.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Fußballprofi vom VfB Stuttgart und FC St. Pauli, der heute Gründer der Sozialunternehmen Viva Con Agua, Goldeimer und Villa Viva ist. Queraussteiger Benjamin Adrion.
Ja, willkommen bei Queraussteiger. Harte Folge heute für mich, weil mein Gegenüber ist bis auf wenige Tage genauso alt wie ich, ist mir aufgefallen. Hat aber schon zwei absolute Traumkarrieren abgeliefert. Einmal als Fußballprofi, war lange beim VfB Stuttgart, dann noch länger beim FC St. Pauli hier nebenan. Und hat die Karriere dann 2007 beendet und drei Marken gegründet, die viele bestimmt schon kennen, nämlich Viva Con Agua, eins der ersten Sozialunternehmen. Sozialunternehmen heißt, die spenden ihren Gewinn oder nutzen ihren Gewinn dazu, Wasser- und Hygieneprojekte weltweit umzusetzen. Noch recht neu ist Goldeimer und ganz neu ist die Villa Viva. Auch alles Sozialunternehmen. Erklärt ihr uns sicher alles gleich ganz genau. Ich kriege hier gerade so ein, zwei korrektive Blicke hier. Ich bin tierisch gespannt, was jetzt hier die nächste knappe Stunde passiert. Schön, dass du da bist. Willkommen, Benjamin Adrion.
Hallo, schönen guten Tag.
Hallihallo. Genau, Anfangsfrage, warum du mal angefangen hast, Fußball zu spielen, ist bei Fußball immer so ein bisschen komisch, weil so die meisten Kids fangen ja irgendwann mit Fußball an. Aber ich glaube, was interessant wäre, wann hast du eigentlich gemerkt, dass das jetzt Richtung Profi geht? Oder wie fing denn das an? Also wie?
Eigentlich nie, ehrlich gesagt. Ich habe ja mal mit 17 aufgehört, Fußball zu spielen, ein ganzes Jahr, also quasi als es dann bei allen anderen so langsam losging, habe ich Pause gemacht, so, ne? Also von daher, da war ich 17. Also es war, ne, viele sind ja heute schon mit 17, sind die schon Profi und so. Von daher habe ich da ein Jahr Pause gemacht und eigentlich viel zu viele Sportzigaretten geraucht für so einen 17-Jährigen. Und deswegen habe ich dann auch wieder angefangen, weil ich dachte, nur Sportzigaretten rauchen und gar keinen Sport machen, macht irgendwie auch keinen Sinn. Von daher war das bei mir alles so ein bisschen durcheinander. Ja, und aber wie hat es angefangen? Ich habe halt auf der Straße gespielt, so viel. Also so, ich war immer vor der Türe und habe immer auf unserer Einfahrt gegen das Garagentor gezockt und gegen die Wand.
Stuttgart, muss man dazu sagen.
Ja, in Rems, Neckar-Rems. Neckar-Rems.
Die Welt geht auf.
Ja, da, die Stadt der zwei Flüsse, ja, da, wo der Rems in den Neckar fließt, natürlich. Wer kennt es nicht? Und ja, da bin ich zur Schule gegangen und war dann immer, bin halt immer vor die Tür zum Kicken.
Ja, und wie, und dann war das irgendwann mal in Verein und dann hat dich irgendeiner anscheinend gefunden.
Ja, vom Verein dann irgendwann war dann, genau, die haben dann natürlich irgendwann gesagt, hier, komm doch mal ins Training und alles. Das war ja 6, 7 Jahre alt, ne? Und dann auch das, aber auch während ich dann im Verein war, habe ich sehr viel immer noch auf der Straße gekickt und dann irgendwann noch in Unterhaching, nur 2 Jahre bei der Spielvereinigung Unterhaching. Und da wurde es so zum ersten Mal so leistungsorientiert, da war ich so 10. Und dann mit 12 bin ich dann zurück nach Stuttgart. Dann habe ich beim VfB Stuttgart ein Probetraining gemacht, da haben die mich sofort genommen. So, und dann war ich da irgendwann beim VfB und dann hat der Trainer gesagt, also ich schicke dich jetzt da mal zur baden-württembergischen Auswahl oder zur württembergischen Auswahl, um genau zu sein. Und dann war ich da und dann haben die irgendwann gesagt, ja, also super, dann spielt man so gegen die anderen Länder, also Bayern und Westfalen und Hamburg und so. Und dann hat man da so nach dem ersten Turnier da, habe ich dann eine Einladung von der Nationalmannschaft bekommen, die dann gesagt haben, also jetzt könntest du hier für die Nationalmannschaft spielen. Das habe ich damals, die allererste Einladung habe ich damals abgesagt. Ja, da war ich 14, hätte gegen Frankreich spielen sollen, es waren in den Sommerferien, ich hätte keinen Bock.
Echt?
Ja. weil ich halt Ferien hatte und Ferien wollte und so. Und jetzt nicht sofort nach diesem total anstrengenden Turnier dann nochmal weiter und zur Nationalmannschaft. Irgendwie habe ich das dann dankend abgelehnt.
Was
und
dann erst dann der nächsten Trainer?
Welcher?
Ja, deiner, der du hattest ja damals wahrscheinlich, hattest du damals
ich hatte irgendeine einen Art Trainer beim VfB Coach und dann Trainer bei der Auswahl und dann natürlich der Nationaltrainer, sind dann verschiedene so, also der Nationaltrainer war, glaube ich, überrascht, aber hat es dann so zur Kenntnis genommen. Also hat irgendwie nie so richtig jemand was gesagt, ehrlich gesagt. Das war halt meine Entscheidung.
Beeindruckend.
Ja, oder doof, je nachdem.
Ja,
also, im Nachhinein. So, es war damals halt so. Ich hatte da irgendwie dann keinen Bock irgendwie so. Und hab dann die erste Einladung der Nationalmannschaft damals ausgeschlagen.
Aber hat er, also hat keiner
eine Attitude auf jeden Fall.
Ja, Attitude, ja, klar, auf jeden Fall. Nee, aber da hat er echt keiner so gesagt, weil das ist ja schon krass, weil ich meine, da träumen ja Hundertschaften von.
Und das, ja, was hätten sie denn auch, also was wäre denn jetzt da die Alternative gewesen?
Man hätte mich
jetzt zwingen können oder so, ne? Aber das wollte ja auch keiner. Ich glaube, ich habe vielleicht schon auch mit meinen Eltern damals darüber gesprochen, so, ne? Und das war dann irgendwie so mal ein Austausch darüber und kann sein, dass das dann der eine oder die andere ein wenig Unverständnis auch geäußert hat. Ich kann mich daran nicht mehr so richtig erinnern, aber ich habe das halt diesen Lehrgang damals nicht mitgemacht, so, und bin dann aber später, haben sie mich ja dann wieder eingeladen und dann bin ich auch hingegangen. Also es ist auch nicht so, dass ich das für immer boykottiert habe, sondern nur in diesen ersten Sommerferien. Da hatte ich keinen Bock drauf.
Ah, und okay. Und wie ging das dann weiter?
Also man muss sich das ja vorstellen, auch in den jungen Jahren, ist auch Fußballer heute, ist natürlich noch extremer geworden. Die spielen ja auch die ganze Zeit nur Fußball. Ja, also die machen ja eigentlich auch nichts anderes. Also um wirklich in die Spitze zu kommen, egal ob jetzt Bundesliga oder dann sogar international Spitze, dann musst du ja dein Leben lang das machen. Ja, also ich meine, ich habe jetzt gerade diese Doku gesehen von dieser Naomi Osaka, die vielleicht aktuell weltbeste oder inspirierendste Tennisspielerin und auch die politisch aktivste und so. Und da erzählt ihr ja, wie hat das geklappt, dass sie halt die beste Spielerin wird heute. Das hat halt damit geklappt, dass sie schon als kleines Kind 8 Stunden am Tag auf dem Tennisplatz verbracht hat. Und gerade heute, wo diese Leistungsdichte ja immer mehr zunimmt, ist ja klar, du musst halt einfach jede Minute, die dir zur Verfügung steht, fürs Training in diesem Bereich aufwenden. Und so, und ja, das war mir damals schon so zu verdichtet irgendwie so, ne? Das wären halt, die Ferien wären komplett ausgefallen, so nebenher habe ich das in Erinnerung, und das wollte ich nicht.
Ja, aber dann hast du ja irgendwann mal angefangen, das doch zu professionalisieren.
Nicht wirklich, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also, wie gesagt, ich habe ja mit 17 da mal ein Jahr ganz aufgehört, habe mich dann da eingelassen, wieder nochmal zu spielen. Das letzte Jahr dann der Jugend nochmal zu spielen. Meine Rückkehr war mit 2 langen Zöpfen gebunden zu Pipi Langstrumpf-Zöpfen und einem roten und einem grünen Schuh. Gemischte Farbe in Hallenturnier beim VfB Stuttgart, durchaus auch als Signal an unseren Jugendleiter, der damals alle langen Haare und Ketten und alles verboten hat immer. Also es war ein strenges Regiment beim VfB Stuttgart, durfte man keine langen Haare tragen, man durfte keine Ketten tragen und so weiter und so fort. Und nach meiner Auszeit bin ich also zurückgekehrt mit zu Zöpfen zusammengebundenen Haaren und gemischtfarbigen Schuhen. So habe ich dann nochmal ein Jahr lang A-Jugend gespielt und bin dann halt zu den Amateuren beim VfB Stuttgart. Und
was hat der Trainer da gesagt?
Das war wahrscheinlich mein Glück zu dem Zeitpunkt. Der Trainer war damals mein Vater, der gesagt hat, pass mal auf, damit du nicht völlig auf den schiefen Weg kommst. Nee, der hat einfach gesagt, dass kommen ja dann ein paar Spieler aus der Jugend, kommen dann halt zu den Amateuren, und der hat gesagt, hey, du bist gut genug eigentlich, wenn du das willst, dann kannst du das machen. Und für mich war das so, okay, dann mache ich es halt mal 2 Jahre. So, und muss ja Zivi machen und so, dann mache ich das jetzt mal 2 Jahre und habe das dann 2 Jahre bei den Amateuren von VfB Stuttgart gemacht. Und nach den 2 Jahren, die vor allem das erste Jahr sehr erfolgreich, und wo danach kamen halt dann so Angebote aus der zweiten Bundesliga und alles. Und dann hat der VfB Stuttgart gesagt, ja, Moment mal, diesen jungen Burschen da, bevor der jetzt irgendwo weggeht, dann der soll doch mal Probetraining auch bei den Profis machen. Habe ich bei den Profis da mittrainiert, und ich weiß noch, wie weiß das noch, dass ich in diesen Probetrainingseinheiten über mich selbst überrascht war, wie gut ich da war. Also das ist jetzt lange her, ne? So Eigenlob stinkt, aber das ist jetzt ja schon auch 20 Jahre her. Aber ungefähr so, ne? Aber Ja, ich weiß es noch. Mit Felix Magath, damals der Trainer und so. Und ich war so, ich habe dann irgendwann nur so, musste so grinsen, weil jeder Schuss war ein Treffer und so völlig, völlig im Flow. Und dann hat der VfB gesagt, ja, Moment mal, wir geben dem einen Profivertrag. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt mal so. Und dann habe ich diesen Profivertrag unterschrieben und so ging es halt immer weiter von einem Vertrag so zum nächsten eigentlich.
Aber wie ist das denn, dieser Moment, wenn du jetzt den ersten Profivertrag unterschreibst, dann gehst du ja schon einen ganz klaren Weg. Also der nichts mit so klassischen Ausbildungen und...
Das stimmt, ja, ja klar, natürlich. Das ist dann der Fokus auch auf den Fußball. Das war auch immer etwas, wo ich mit gehadert habe. Also. Deswegen ist aus mir auch fußballerisch am Ende nichts geworden, weil ich das immer auch in Frage gestellt habe. Ja, weil ich immer auch gesagt habe und schon sehr früh mir dachte, ja, dieses nur so auf Fußball fokussieren, da bleiben auch ganz viele andere Sachen auf der Strecke. Und wenn du mit 38 aufhörst, Fußball zu spielen, jetzt zum Beispiel, und in der ganzen Zeit, also hoffentlich hast du dann ausgesorgt, wenn du dann nicht ausgesorgt hast oder überhaupt deine Interessen ansonsten auch nicht so richtig entwickelt hast, dann bleibt dir eigentlich nicht viel anderes übrig, als auch danach noch im Fußball zu bleiben oder so. Ne? Also, und das war immer etwas, wo ich dachte, ich hatte irgendwie diese verrückte Idee damals, kann auch an der einen oder anderen Sportzigarette gelegen haben, dass ich dachte, wenn ich jetzt weiter Fußball spiele, kann es ja sein, dass ich die Sachen, die mir damals wichtig waren, in diesen jungen Jahren, also so auf Reisen gehen, schon auch echt so die Welt sehen, Interesse an Politik und der Welt und so. Und ich dachte irgendwie, das könnte ich ja dann verlieren. Weißt du? Und dann bin ich so in so einem Fußballtunnel und werde so ein Fußballnerd und das wollte ich irgendwie nie sein. Ja, so. Ich habe mir immer so komplizierte Gedanken dazu auch gemacht. Und so. Und dann, ja, deswegen so richtig professionell habe ich es. Also, ich hätte da viel mehr machen können, viel mehr rausholen können, für mich viel mehr anstrengen können wahrscheinlich. Ich war immer so eher schlampiges Genie.
Ist ja auch eine... War das denn beim, haben Trainer, so Magath, sind ja Leute, die ganz hart auf Top-Leistungen dann immer gehen. Also haben die das dann kritisiert oder wollten die dich da irgendwie...
Nö, der Magath hat mich relativ schnell wieder rausgeschmissen. Also ich war ja dann...
Das kann man als Kritik durch.
Ja, ja, genau, geht als Kritik durch. Also ich war ja dann ein Jahr beim VfB Stuttgart bei der ersten Mannschaft mit dabei. Da war dann auch am Ende, dann kam eine Verletzung dazwischen, dass ich hatte dann auch eben dadurch, dass ich dann auch einige Verletzungen, ja, die dann auch noch mit reingespielt haben, und auch immer dann die Reha, die ich dann so ein bisschen schlampig gemacht habe und so. Also professionell ist, richtig professionell ist anders, muss man schon auch echt deutlich sagen, habe ich so deutlich noch nie erzählt, aber jetzt, wenn man schon mal zusammen sitzt, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Und deswegen kann man das ja schon auch mal ehrlich sagen, dass ich da natürlich jetzt nicht das allerletzte rausgeholt habe aus dem Talent. So. Aber ja, mit Felix Magath, da war dann, ich kann mich noch erinnern, als wir in Sylt im Trainingslager die großen Traktorreifen über den Sylter Strand ziehen mussten und so und die Dünen hoch und runter rennen und wie Kevin Kurani dann beim Hochrennen völlig erschöpft oben, dass es keiner merkt, gekotzt und dann wieder weitergerannt und solche Sachen halt. Ja. Also das war schon die harte Schule, Felix Magath Schule, klar, Quelix. Aber ich habe da ja auch dann nicht wirklich Fuß gefasst, so, ne? Das war dann auch so, dass die dann in die Champions League und richtig erfolgreich geworden sind und so. Und nach dem ersten Jahr bei den Profis ich dann auch weiter ja nach Braunschweig und dann bei St. Pauli gelandet. Und St. Pauli war natürlich die perfekte Station für mich. Da geht's nicht so sehr um Sport, da geht's auch um andere Sachen und das kam mir natürlich entgegen. Das war ja bei mir auch immer so.
Aber wie kam das, dieser Kontakt?
Ich habe mich da selber reingepitcht.
Ach.
Ich hätte wieder zurück, also ich war ein Jahr bei Braunschweig ausgeliehen und hätte wieder zurück gemusst zum VfB Stuttgart. Das wollte ich auf keinen Fall. Kein Bock nochmal zurück nach Stuttgart. Und dann ahnte ich so ein bisschen, was bei St. Pauli los ist. Das war ja kurz nach Retterzeit, alle fast insolvent. Im Vorjahr haben sie eine komplett neue Mannschaft sich geholt und es war irgendwie klar, die können noch ein paar Spieler gebrauchen, so, ne? Und ich habe es auf verschiedenen Wegen mit angezettelt. Also zum einen hatte ich so einen Freund, der aber auch irgendwie Berater war, der hat nie einen Wechsel für mich gemacht, aber in dem Moment hat er es Richtung St. Pauli auch versucht, weil er dann auch jemanden kannte und so. Dann hatte ich hier Fabio Morena, Florian Lechner, so St. Pauli-Spieler, die zu dem Zeitpunkt schon entweder in St. Pauli schon waren, Fabio war schon in St. Pauli, Florian kam gerade nach St. Pauli, aber beide kannte ich noch aus Stuttgarter Zeit. Und der Trainer von St. Pauli war früher beim KSC und dort kannte ich eben auch noch jemanden, der ihn von früher und so weiter und so fort. Und ich habe halt alle angerufen und gesagt, hey Leute, ich will nach St. Pauli. So, also da will ich gerne hin. Weil das war halt so die Verbindung zwischen den Welten, so für mich jetzt. Und dann hat es geklappt. Ich weiß noch, dass der Trainer mich angerufen hat und ich ins Auto gestiegen bin von Braunschweig nach St. Pauli. Und auf dem Weg hierher hat dann der Manager, also dieser Berater, angerufen und meinte, ich habe mir jetzt die ganze Zeit Mühe gegeben, dass du da quasi einen Vertrag bekommst, so mäßig.
Ja.
Und jetzt fährst du da einfach hin, ohne mir Bescheid zu sagen und alles, weil das dann der Trainer auf anderen Wegen quasi mit mir ausgemacht hat. Naja, ist ja auch egal auf jeden Fall. Bin ich da natürlich, als der Trainer angerufen hat, sofort hochgefahren und das hat dann alles geklappt. Und letztendlich war das für mich ja dann schon auch eine glückliche Fügung, weil es gibt nicht so viele Vereine wie der FC St. Pauli in Deutschland, vielleicht gar keinen, die halt das Fußballspielen auf der einen Seite eben auch verbinden mit politischen Themen, mit Haltung, mit Kultur, ja, dieses Ganze auch eingebettet sein im Stadtteil, die Verbindung mit der Stadt, mit dem Ganzen, was dazugehört. Und
ist gerade ja immer noch relevanter. Ne? Jetzt gerade haben wir ja jetzt so ein paar Wochen hinter uns, wo die ganze Zeit alle Stammtische diskutieren, ob denn Politik im Fußball was zu, hier Stichwort LGBTQ und UEFA.
Ja.
Das ist krass. Also wenn du das jetzt so sagst, das ist ein Verein, der das eigentlich schon immer ganz eindeutig verbindet.
Genau, also ich glaube ja auch gar nicht so ganz schon immer, aber 70er Jahre oder so, dann irgendwann, als es dann richtig auch losging und so, ne, oder 60er vielleicht, also mit Hafenstraße und dann der Totenkopf irgendwann und dann die Stadionordnung antirassistisch, antisexistisch und so weiter. Also da ist ja dann jetzt schon seit Jahrzehnten so natürlich, dass der FC St. Pauli da absolute Vorreiterrolle hat in Deutschland und auch darüber hinaus. Und da ist das ja schon was ganz Besonderes.
Ja, und wie war da die Zeit? Also jetzt mal so aus.
Die war super. Also die, das hat sich dann auch bewahrheitet, auf jeden Fall meine Annahme, dass neben dem Fußballplatz auch andere Dinge wichtig sind. Ich bin, glaube ich, gleich am allerersten Wochenende mit meinem Freund, du hast gesagt, ich soll Anekdoten erzählen. Also dann Marcel Eger, wer kennt ihn nicht, ja, heute Rentner auf Teneriffa, klar, seit vielen Jahren schon. Aber damals ja auch FC St. Pauli Spieler auch gerade neu gewesen und wir haben uns gleich gut verstanden. Und am ersten Wochenende, das weiß ich noch, ich war überrascht, dass wir gleich einen Sonntag frei hatten. Mittwoch erstes Training, Sonntag war frei. Und ich so, geil, Sonntag frei, super. Dann haben wir, dann da so eine Mopo lag da, glaube ich, rum in der Kabine und wir haben halt dann gesehen, am Samstagabend gab es eine Werbung für die Turntable Rockers. Ja, also Michi Beck, auch ja bekannt als Hausmarke von den Fantastischen Vier mit DJ Tomilla, haben ja früher dieses DJ-Projekt gehabt, Turntable Rockers, und die waren am Samstagabend dann im Wagenbau. Und wir hatten irgendwie den gleichen Musikgeschmack und waren uns gleich sympathisch. Und das war dann gleich die erste Nacht, wo wir dann morgens nach Sonnenaufgang aus diesem Wagenbau rausgelaufen sind. Und es war ja frei am Sonntag auch, von daher alles okay. Und genau, und dementsprechend hatte ich gleich am ersten Wochenende das Gefühl, hier bin ich richtig.
Also ganz professioneller Umgang. Was war denn, also du sagst, es gibt eine Reise nach Kuba mal, wo es so ein bisschen, also zum Thema spannende Dinge, die beim FC St. Pauli passiert sind. Was war denn da los?
Ja, wir haben da ein Trainingslager gemacht, ne? Wir waren ja im Trainingslager mit dem Verein da. Corny Littmann hier um die Ecke ist ja der Besitzer von der Reeperbahn, könnte man sagen. Geiler Typ, wirklich auch jemanden, dem ich ja einfach jetzt nicht so zum Dank verpflichtet, hört sich so derbe an, aber ist schon so. Er hat auch den Anfang von Viva Con Aqua einfach wohlwollend begleitet. Er war einfach am Start irgendwie so und deswegen, ohne jetzt jemals super viel Geld zu spenden oder selber so derbe sich auf den Kopf zu stellen, aber er hat einfach den Weg dafür auch mit frei gemacht und deswegen auch als Präsident damals in der Anfangszeit von Viva Con Aqua. Von daher, Shoutout an Corny Littmann.
Ich muss ja, glaube ich, ein bisschen früher anfangen. Also wenn du jetzt da bei St. Pauli gespielt hast so, und ihr wart da im Trainingslager, wie kommt Corny Littmann da jetzt?
Ja, Corny Littmann hat das Trainingslager organisiert. Das war jetzt die, genau. Corny Littmann hat ja dann über seine Kuba-Kontakte ja auch kulturell und auf verschiedenen Ebenen hat er dann ja viele Kuba-Kontakte immer gepflegt Und der war dann eigentlich der Grund dafür, dass wir diese Gelegenheit hatten, überhaupt auf Kuba dieses Trainingslager zu machen. Also das hat er so ein bisschen alles eingetütet. Und ja, so kam es zustande. Und dann haben wir da ein Trainingslager gemacht. Wir waren der erste Profiverein, der halt auf Kuba sowas gemacht hat. Ist ja auch eher unüblich. Ja. Zu der Zeit war jetzt mit Fidel Castro natürlich die Insel auch noch einigermaßen abgeschottet in vielerlei Hinsicht. Und dementsprechend war das ein besonderer Anlass, ein besonderes Erlebnis. Und auch der Empfang von kubanischer Seite war standesgemäß irgendwie so für diesen Anlass. Und dann das war dann so das Trainingslager halt. Nachdem,
was heißt standesgemäß?
Ja, weiß ich auch nicht. Nein, einfach so, dass die halt haben dann der Sportminister und wir haben ja auch zweimal gegen die kubanische Nationalmannschaft gespielt und es war halt einfach, das war ein offizieller, also ich will nicht sagen Staatsbesuch, aber es ist schon so, die deutsche Botschaft hat uns empfangen und alles drum und dran.
Wie ist das so?
Wie das so ist?
Ja.
Also gegen die kubanische Nationalmannschaft haben wir einmal gewonnen. Allerdings in einem Trainingsspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, niemand mitgekriegt, leider. Da war ich der Siegtorschütze. Das weiß nur leider gar nicht. Das ist wahrscheinlich auch nirgends eingetragen bei den kubanischen Nationalmannschafts, in den Annalen der kubanischen Nationalmannschaft, weil es einfach ein inoffizielles Spiel war. Und im offiziellen Spiel haben wir dann verloren. Das ist jetzt also in die Geschichte eingegangen. Eigentlich ärgerlich, aber egal. Und dann war das so, ja, das war damals, ja, haben wir alles dann so natürlich für uns aufregend gewesen auch, ja, und dann auch, da haben wir eben auch Kindergärten besucht, soziale Einrichtungen besucht und hatten einfach die Möglichkeit, das Land mehr auch kennenzulernen. Wir waren jetzt auch nur 2 Wochen da, also wollen wir auch nicht übertreiben, ne, aber und mussten ja auch trainieren und alles, aber das war schon spannend, also für mich auch zum ersten Mal dann auf Kuba gewesen. Ich war kurz vor diesem Trainingslager auf Jamaika im Urlaub, 4 Wochen. Von daher war das für mich sehr interessant, den Unterschied zwischen Kuba und Jamaika zu sehen. Also beide ja wirklich einen Steinwurf voneinander entfernt, könnte man sagen. Und trotzdem so derbe unterschiedlich. Das war ganz spannend.
Aber erklär mal.
Man kann es zum Beispiel sehen, also in beiden Ländern zum Beispiel wird sehr viel Domino gespielt. Also dieses Domino-Spiel.
Das mit den Aufstellen.
Ja, nee, eben nicht. Das kennt man hier nämlich gar nicht so viel. Also das,
mit den Anlegen.
Ja, klar. Du kannst, ja genau. Die haben das dann teilweise auch zu viert viel gespielt auch. Und dann 2 gegen 2 und so. Und dann ist es ein total spannendes Spiel
eigentlich. Wer als erster keine mehr hat, hat gewonnen.
Ja, also, ne? Genau. Und dann also das Team, das zuerst keine mehr hat. Du kannst ja dann auch, wenn du weißt, der nach dir hat keine 6 mehr oder so ähnlich, dann kannst du dem natürlich auch, also kannst du das ja manipulieren, kannst du dem dann eine 6 hinlegen, dann kann der nicht. Und dann kann dein Kumpel wieder und so. Also kannst du zusammenspielen, so über Kreuz, so dass man dann also auch dafür sorgen kann, dass das Team gewinnt.
Lernen wir gerade Domino völlig neu kennen.
Ja, eben. Das habe ich nämlich da auch neu kennengelernt. Und dann ist es halt einfach vom Temperament her ganz unterschiedlich, weil auf Jamaika haben wir das so gesehen, dass dann halt häufig so Gruppen stehen und dann auch auf den Tisch gehauen wird und wenn es dumm läuft, fliegen alle Dominos durch die Welt, so, ne? Und alles ist so ein bisschen laut und alles und so ein bisschen anders. Und in Kuba sitzen die dann eher so und haben die Dominos und die Dominos liegen so auf dem Tisch und in Jamaika hält man sie eher so in der Hand. Solche Sachen haben wir damals beobachtet, ja. Und das war also interessant, gleiches Spiel, aber völlig unterschiedliches irgendwie Form dann des Spiels, ja, so. Ja. Oder natürlich auch, die Omnipräsenz von Musik ist in beiden Ländern ähnlich. Also es ist nur komplett andere Musik und die Art und Weise, wie dafür darum getanzt wird und so weiter, ist auch ganz unterschiedlich. Da hast du auf Kuba natürlich eher Salsa, Merengue und das Ganze. Und dann auf Jamaika natürlich viel Dancehall, Reggae. Wenngleich in beiden Ländern die Musik halt total große Rolle spielt. Du hast auch auf Kuba Reggaeton und so Sachen, aber eben, wenn man das jetzt mal so zeichnen will. Und von daher auch in beiden Ländern gleich ist die Musik, der Einfluss der Musik, unterschiedlich ist dann die Form der Musik und die Art und Weise, wie damit auch, genau. Und da würde ich dann, ja, da ist dann Jamaika a little bit more outgoing und Kuba ein bisschen gesetzter, so tendenziell von der Energie, würde ich das so beschreiben. Und Genau, und dann so, und dann, aber ja, vom Ding her, ich musste zwischendurch, also mal auch mit Marcel Eger, dem ich gerade schon hier, dem ich auch auf der Party war, wir waren dann zusammen auf Jamaika und mussten tatsächlich wegen 5 Tagen nach Deutschland reisen, um die ersten 5 Tage am Training teilzunehmen und dann wieder ins Trainingslager zurückzufliegen nach Kuba, wo wir ja gerade eigentlich erst hergekommen sind. Naja, und so war das dann eine längere Zeit, also 6 Wochen ja insgesamt in dieser Phase da auf diesen Karibikinseln, auch so ein bisschen, ja, war auch so ein Start-Vibe dann für Viva Con Agua, weil nach dem Trainingslager ging das dann so langsam los mit der ersten Idee auch für Viva Con Agua.
Aber wo ist die genau hergekommen da?
Die kam eigentlich nicht aus Kuba richtig. Die Idee kam eigentlich danach, also die dann war so, ja, aufhören Fußball oder weitermachen. Wie immer, wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, habe ich mir diese Frage mal wieder gestellt.
Wie alt warst du da?
2025. So, und ja, und dann, genau, war die Frage, was mache ich, was will ich machen weiter jetzt? Und hatte dann eigentlich eines Morgens die Entscheidung getroffen, Weltreise. Dann jetzt war es das. So. Und also soziale Projekte besuchen auf einer Weltreise. So, das war so die Idee. Nicht einfach nur Touri-mäßig, sondern so ein bisschen, dachte halt mit Fußball vielleicht, das ist ja was, könnte ich Kinder trainieren oder keine Ahnung, ja, oder soziale Initiativen rund um Fußball. Das war so die Idee, aber Weltreise. Und habe mir dann so eine Weltkarte gekauft und überlegt, wo ich hinfliegen will. Und am selben Nachmittag hat dann der Manager mich angerufen, Holger Stanislawski, und hat dann gesagt, er muss am nächsten Tag mit mir reden, wegen einem neuen Vertrag. So, und das war halt innerhalb von 24 Stunden, dass ich eigentlich dachte, ich höre auf, ich gehe auf Weltreise und dann plötzlich einen neuen Vertrag, zumindest ein Angebot. So, und das hat dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, kann man das eigentlich miteinander verbinden? Kann man eigentlich das soziale Wirken auf der Welt mit der Fußballkarriere jetzt verbinden? So, das war der Impuls. Und dann habe ich angefangen nachzudenken. Und dann war so, okay, krass, wenn die alle mitmachen würden, wenn das alles, wenn man hier und wen könnte man noch anrufen. Und jetzt waren wir doch gerade auf Kuba, das passt doch ganz gut. Da gibt's ja auch Projekte, die unterstützt werden wollen. Und warum nicht ein Projekt auf Kuba? Und so kam dann eins zum anderen. Und dann irgendwann, ja, Welthungerhilfe als Partner vor Ort, die das dann umsetzen kann. Und die hatte ein Wasserprojekt. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das mit dem Wasserprojekt. So kam das Wasser dann dazu. Und das hat sich dann so aufgebaut. Aber der eigentliche Moment war ja, okay, ich höre auf Fußball zu spielen und gehe auf Weltreise.
Ja, aber wieso hast du, das kommt ja jetzt auch nicht so aus dem Nichts, wie es jetzt, also ich meine, du warst ja 24, das ist ja, da geht ja, da kann man ja jetzt theoretisch nochmal ein bisschen Geld verdienen, so als Profifußballer theoretisch.
Ja, aber nicht bei St. Pauli.
Okay, gut.
Also das war eine Zeit, wo bei St. Pauli kein Geld verdient werden konnte, also schon, schon ein Gehalt.
Gut.
So, aber es war jetzt nicht so, dass man da so super viel sparen konnte. Und ja, das war ja auch schon eine Phase, wo da war ich halt auch schon 24. Also dann weißt du auch schon, jetzt reicht es noch für Real Madrid oder wird es eher LR Ahlen oder SV Sandhausen. So, und auf SV Sandhausen hatte ich halt immer noch keinen Bock. So. Und deswegen war das jetzt nicht, gefühlt nicht die Entscheidung zwischen, also so dieses, ich muss aber weiterspielen, um viel Geld zu verdienen, ja. Das hatte ich so nicht. Und ich habe immer irgendwie gedacht, ich werde auch danach irgendwas machen können, womit ich mich ernähren kann. So.
Wie war denn das Gespräch mit Holger Stanislawski?
Ich habe dem dann natürlich nichts davon erzählt, dass ich eigentlich gestern mir überlegt habe, aufzuhören, sondern habe mich da natürlich professionell verhalten und habe mir eine Bedenkzeit erbeten. Und in dieser Bedenkzeit kam dann die Idee zu Viva Con Agua und irgendwann habe ich ihn aufgeregt angerufen und dachte, ich habe schnell diesen Vertrag unterschreiben wollen, weil ich eigentlich mit Viva Con Agua anfangen wollte, ehrlich gesagt. Und ich habe auch in diesem zweiten Jahr, ja, St. Pauli eigentlich, ehrlich gesagt viel mehr E-Mails geschrieben oder auf Events von Viva Con Agua rumgerannt oder überhaupt an Viva Con Agua gearbeitet, als auf dem Trainingsplatz gestanden. Das hat dann auch dazu geführt, dass ein Jahr später der Trainer da irgendwie auch keinen Bock mehr drauf hatte oder wir dann irgendwie alle keinen Bock mehr drauf hatten und das dann halt zu Ende ging sozusagen. Aber ja, die Unterschrift habe ich dann eigentlich geleistet, wirklich um Viva Con Agua zu machen, muss man sagen. Da hat eigentlich der FC St. Pauli dann dafür gesorgt, dass ich dann in Ruhe Viva Con Agua entwickeln konnte. Ich war dann nicht mehr so viel Ich war dann auch verletzt nochmal, hatte nochmal eine OP und so und war dann auch, wie gesagt, mehr mit Viva Con Aqua beschäftigt als mit Trainieren,
glaube ich. Aber verstehe ich jetzt richtig, du hast diesen Viva Con Aqua Vertrag mit St. Pauli abgeschlossen? Ich krieg's
gar nicht. Nein, ich habe mit St. Pauli den Vertrag, zweites Jahr St. Pauli einen Vertrag abgeschlossen, aber habe in diesem zweiten Jahr halt einfach mehr Viva Con Aqua Sachen gemacht, als für St. Pauli auf dem Trainingsplatz gestanden. Das heißt, man kann sagen, St. Pauli hat da Viva Con Aqua subventioniert im Jahr 1, indem sie mein Gehalt bezahlt haben.
Ah, alles klar. Und diese Gründung, also wenn du jetzt diesen Gedanken hast, so wir machen jetzt so Wasserprojekte, so ganz grob, wie fing das wirklich, wie waren so die ersten Wochen, wie fängt man sowas an?
Naja, erstmal mussten wir ja ein Projekt finden und dann haben wir da geguckt auf Kuba, dann war ja klar, okay, Kuba bietet sich an und dann haben wir da recherchiert oder habe ich da recherchiert und dann gab es da nicht mehr so viele Organisationen, die auf Kuba tätig gewesen sind, weil die meisten hatte Fidel Castro bereits von der Insel geschmissen, wollte auch keine staatlichen Gelder mehr haben von anderen und so weiter. Und dann hat es aber die Welthungerhilfe noch gegeben als letzte deutsche Organisation, die da noch Projekte gemacht hat. Und dann haben wir geguckt, was sind das für Projekte? Und dann gab es da halt ein Trinkwasserprojekt mit Trinkwasserspendern an Kindergärten, die interessanterweise damals die Stadt Hamburg ein Jahr zuvor mit der Welthungerhilfe gemeinsam gemacht hat. Und dann dachten wir so, ja, oder Moment mal, wenn im letzten Jahr Hamburg an 150 oder an 120 Kindergärten Trinkwasserspende aufgestellt hat, dann kann St. Pauli das doch auch, so ungefähr. Und lass uns das doch einfach auf weitere Kindergärten erweitern und das Projekt fortsetzen oder aufsetzen auf das Projekt. Und so war dann das Projektziel halt geboren, sozusagen, okay, 120, und am Ende wurden es dann 153 Kindergärten bekommen, diese Trinkwasserspender. Da kann man das Wasser filtern, da kann man das speichern, kann man es kühlen. Das war jetzt, ist jetzt vielleicht nicht diese lebensübernotwendige Versorgung von Wasser, wie wir das vielleicht später in Projekten in Äthiopien oder an anderen Stellen jetzt auch gesehen haben oder sehen. Aber es war eine Verbesserung der Situation an den Kindergärten, dass die Kids einfach jederzeit ohne Abkochen, ohne Wassertank gekühltes und sauberes Wasser bekommen können. So, und das war dann ja das Projekt und dann war klar, wir brauchen 50.000 Euro dafür innerhalb von einem Jahr. Alles klar, das war die Seite Projektarbeit und dann war ja die andere Seite, alles klar, wie kriegen wir das denn jetzt zusammen? Und das war dann von Anfang an ja der Ansatz, offenes Netzwerk, was noch bis heute sehr wichtig ist, dezentrales Netzwerk, jede kann mitmachen, alle haben die Möglichkeit, einen Teil dazu beizutragen, niedrigschwellig.
Was einfach, heißt das, alle können mitmachen?
Naja, also damals haben wir ja nicht so viel nach Spenden. Heute ist ja einfach, heute kann ja jeder auch, man kann ja auch spenden, ne? Früher haben wir ja nie nach Spenden gefragt, aber jetzt ist ja, kann ja jeder eine Spende machen an Viva Con Aqua. Aber damals war das vor allem so, kommt mit euren Ideen, habt ihr nicht irgendwelche Sachen, wollt ihr nicht eine Aktion machen? Also es war ja immer auch die Idee All Profit, also es soll Freude machen, ja, es soll Spaß bereiten, es soll alle sollen was davon haben, auch die Unterstützerinnen. Deswegen All Profit und nicht Non-Profit. Und dann war halt so, haben wir halt eher gesucht nach Leuten, die kreative Ideen hatten oder die selber irgendwie ein Konzert veranstalten wollten oder die einen Spendenlauf gemacht haben oder die Mützen gestrickt haben und andere Sachen, alles Mögliche oder so, und haben dafür einfach aufgerufen und gesagt, hier auf dieser Plattform wollen wir euch da unterstützen oder können wir vielleicht auch vernetzen, wo wir mit was beitragen können zur Aktion, machen wir das gerne und so weiter. Und am Ende alles, was reinkommt, geht halt dann nach Kuba. Das war halt dann von Anfang an der Ansatz. Und auf der einen Seite haben dann sich sehr viele Menschen einfach gemeldet und mitgemacht. Und große Unterstützung aus dem Stadtteil, von den Fans, auch Medien und so weiter.
Ja, wie habt ihr das bekannt gemacht damals?
Ja, wir sind dann noch ein zweites Mal nach Kuba im Sommer. Und also als die neue Saison dann begonnen hat, sind wir nochmal nach Kuba. Und da hatten wir damals den heutigen Präsidenten des FC St. Paulis mit dabei, Oke Göttlich. Der war damals bei der Taz, Chef vom Dienst. Und der ist mitgefahren und hat danach halt eine Pressekonferenz organisiert, so eine kleine. Und naja, die St. Pauli, ich war ja damals ein Spieler. Und jede Tageszeitung in Hamburg muss ja jeden Tag über den Verein berichten. Das heißt, es war relativ einfach, gerade in der Pause, dass die dann halt darüber berichten. Und demzufolge war dadurch, dass der Verein gesagt hat, es ist okay, du darfst das machen, hatten wir natürlich da einen Zugang und eine Plattform. So. Und so ging's dann los. Und dann haben wir angefangen, die Gelder zu sammeln. Und dann irgendwann war klar, okay, wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr das schaffen, das Ziel zu erreichen. So, und das war dann auch so. Ein Jahr später hatten wir mehr Geld als das, was wir brauchten für Kuba. Und dann war so, okay, wie geht's weiter? Dann ging meine Karriere endgültig zu Ende. Und das war natürlich auch nochmal eine Frage dann, ja. Also können wir das jetzt weitermachen, obwohl ich nicht mehr Spieler bin? Also fehlt da was? Fehlt da eine Unterstützung? Kriegen wir es trotzdem hin und so? Und das war natürlich dann gut, dass wir von Anfang an einfach ein super krasses, tolles Team hatten. Einfach auch Michael Fritz von Anfang an. Auch dann dabei die Miriam, Chris und so weiter.
Wer ist Michael Fritz?
Michael Fritz ist ein alter Freund von mir aus Stuttgart eigentlich, der mit mir auf die Schule gegangen ist, schon. Es gibt insgesamt mehrere Leute, die jetzt Viva con Agua machen, oder aber die eigentlich schon seit 25 Jahren wir schon befreundet sind und schon kennen, schon lange vor Stuttgart auch. Schon lange vor Viva con Agua uns kennen. Und Micha ist einfach, wenn du auf Instagram wärst, würdest du ihn kennen wahrscheinlich. Der Edeljoker und einfach auch Antrieb von Viva con Agua im Bereich Musik sehr viel, der einfach jahrelang auf Musikfestivals rumgerannt ist und auch die Millantor Gallery eigentlich initiiert hat und so weiter. Also genau, einfach eine wichtige Person, Mitstreiter von der ersten Stunde auch. Und wir hatten einfach so Micha, Miriam, Chris und Sebastian, weiß ich noch, dann später und alles. Aber da hatten wir dann irgendwann ein Büro. Und da sind die, obwohl wir das niemanden bezahlen konnten, waren wir halt jeden Tag da. Also wir haben trotzdem so gearbeitet, als wäre das ein Arbeitgeber. Und als wäre das irgendwie ein professionelles Ding, was wir da machen. Ohne dass wir dafür bezahlt gewesen wären. Und das hat dann halt auch dazu geführt, dass wir dann über diese Schwelle des Startups oder der Schnapsidee, oh ja, eigentlich überhaupt dahin gekommen sind, dass man daraus eine Organisation machen konnte und dass man da mal anfangen konnte, Leuten eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen und dass man anfangen konnte, daraus Strukturen zu entwickeln und Geschäftsmodelle und alles drum und dran. Das war alles nur, weil wir halt gesagt haben, okay, wir ziehen einfach durch. Erstmal.
Ja. Und was haben dann so dein Umfeld so dazu gesagt, dass du jetzt, du hast ja deine Fußballkarriere dann ja offiziell beendet und auch kein Einkommen mehr und dann aber die ganze Zeit Wasserprojekte gemacht.
Ja, genau. Ich hatte am Anfang, ich habe natürlich Arbeitslosengeld bezogen, ne, und dann Gründungszuschuss genau getimt, kann man das verlängern und alles und solche Sachen halt. Mein Umfeld war dann ja Viva con Agua viel auch. Also das Fußballumfeld habe ich so ein bisschen hinter mir gelassen für den Moment. Also habe ich auch so bewusst auch mal so dann gesagt, hey, Break und so. Und die sind dann auch aufgestiegen in dem Jahr. Das war dann natürlich auch nicht immer nur super geil. Ich dachte so, ey, ich könnte auch mitspielen, wäre ich auch aufgestiegen. Also das ist so ein bisschen so, war auch ein kleiner Wermutstropfen in dem Ganzen. Aber das heißt, da war ich dann so ein bisschen raus oder habe auch kein Interesse gehabt, mich jetzt weiter in diesem Kabinen-Mannschaftsleben zu beteiligen, sondern habe mich dann eher halt auch mit den Viva con Agua-Leuten dann beschäftigt und das war mein Umfeld. Also da waren ja dann ganz viele Leute, gab es ja dann sofort auch ein Team, nicht nur im Büro, sondern auch in den wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Meetings im Clubheim. Da kamen immer mehr Leute. Partner, Leute, die Aktionen gemacht haben, egal was, Menschen, die Website umgesetzt haben und so weiter. Und von daher, das war mein Umfeld. Und die waren ja alle auf dem gleichen Flash eigentlich und hatten alle Bock, jetzt Viva con Agua zu machen.
Aber was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht?
E-Mails beantwortet, auf jeden Fall uns Sachen ausgedacht. Also dann haben wir ja relativ schnell die Wassertage gemacht, wo wir an 13 Tagen, glaube ich, 39 Veranstaltungen organisiert haben, in allen möglichen Locations, damals Schmitz-Tivoli noch im alten Hafenklang und so weiter und so fort, überall eigentlich, haben wir dann dieses Wassertage-Festival abgerissen zum Beispiel. Das war so ein erstes Ding. So. Und dann gab es ja 2008 sofort dann zum Beispiel, also neben dem Grundrauschen und neben dann der Website aufbauen und neben sich darum kümmern, dass die Newsletter da aufgesetzt werden und neben so weiter. Und dann haben wir auch relativ früh haben wir auch angefangen mit Organisationsentwicklung tatsächlich, hatten davon relativ früh auch schon eine Beratung beziehungsweise so eine Begleitung in dem Prozess. Das heißt, wir uns auch drüber nachgedacht, was sind denn die Prozesse, was sind denn die Bereiche, was ist denn die Kultur und so weiter, damit auch beschäftigt. Und dann war ja eigentlich jedes Jahr irgendein großes Event mindestens. Also Wassertage 2007, 2008 gab es dann den Wassermarsch, 2009 gab es ein Friesenfestival in Kiel. Wir haben 2010 ging es dann los mit dem Wasser, nur mal um einzelne große Events in den Ländern, in den einzelnen aber Jahren zu nennen.
Aber hattest du zwischendurch irgendwie mal so eine kaufmännische Ausbildung, Coachings oder hast du dir jetzt alles so auf dem Weg beigebracht?
Ich habe also das Wasser zum Beispiel haben wir gegründet, da hatte ich noch gar nichts, da hatte ich noch keine Ausbildung. Da waren wir dann, wir hatten ein Pro Bono Mandat von Freshfields, waren 7 Anwälte auf der anderen Seite. Also die haben uns dann behandelt wie einen richtigen Mandanten, der bezahlt, und dann war da der Markenrechtler und der Gesellschaftsrechtler und der was weiß ich was. Und auf der anderen Seite war André Schulten, der konnte sich Gott sei Dank damit aus. Das war der Typ, wo ich meinte, dich brauche ich, um das zu... Und ich. Und André hat halt immer geredet, also die haben auch geredet, aber dann hat auch viel André geredet und die haben sich halt unterhalten und ich habe halt zwischendurch Sachen nicht verstanden einfach. Dann haben die über Kommanditisten geredet oder über Komplementäre oder über Pflichteinlagen oder andere Sachen. Und ich habe das halt dann nicht verstanden, immer nur so, ja, also ich habe halt nur gute Stimmung gemacht, gute Laune mäßig verbreitet versucht und ansonsten habe ich mich auf André verlassen und grob habe ich ja schon mitgekriegt, wohin der Laden läuft, so die groben Outlines, die habe ich dann schon auch aufgeschnappt, aber da gab es immer noch Sachen, die habe ich nicht gecheckt und er hat dann schon geholfen. Ich habe später nochmal ein berufsbegleitendes Studium gemacht. Oh. Das habe ich dann 2010 angefangen, genau, und dann war das schon auch nochmal ganz gut. Es war also
BWL oder?
Ja, in International Management klingt, sounds more fancy.
Yes.
Yes. International Management.
Aber das brauchst du wahrscheinlich jetzt auch wirklich bei der Dimension.
Ich glaube, das hat geholfen, ehrlich gesagt. Verschiedene Sachen ja auch, aber das sind einfach so ein paar Grundlagen. Das ist schon nicht schlecht. Also ein bisschen Grundlagen, Geschäftsmodell, ein bisschen Grundlagen, Finanzen.
Aber hast du fertig gemacht?
Oh, ich hab's fertig gemacht, im Bachelor auf jeden Fall. Habe ich fertig gemacht. Und war halt insofern aufwendig, weil berufsbegleitend und dann gab es das Wasser und dann bin ich Vater geworden und alles. Aber
wie hast du das aufgeteilt alles?
Da war ich auch echt drüber zu der Zeit. Es war viel zu viel. Ging gar nicht. Eigentlich. Also das Studium war immer, immer drüber eigentlich. Also ich samstags dann da hin und so. Das war schon hart, aber.
Wie geht sowas dann Beruf? Also erklär mal.
Ja, das kann man. Hier, es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also die haben das jetzt mittlerweile so derbe skaliert. Gibt es, glaube ich, in allen Städten. Ich habe das bei dieser FOM, heißt das, gemacht. Und das ist aber echt gut organisiert alles. Das
sind die so schlimme Plakate machen, ne?
Kann sein. Oder? Die machen mal relativ viel Werbung gemacht zwischendurch auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Nicht die mit den ganz schlimmen Plakaten. Da gibt es so eine Fernuni.
Stimmt, Fernuni Hagen.
Nee, die machen richtig schlimme hart. Plakate. Ja, nee, FOM ist so grünmäßig. Aber ja, ist auch egal. FOM heißen die. Ja. Ich krieg gar kein Geld von denen, warum erwähne ich
das? Ja, okay. Wir sollten jetzt die anderen auch noch mitnennen.
Oder? Ja, aber was war die Frage?
Aber wie genau so, das geht? Also wenn
es
ich jetzt
gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst dreimal am Abend das machen, also unter der Woche, nur abends, oder du machst es am Freitagabend und am Samstag. Mhm. Das sind zwei Module, kannst entweder oder machen. Und ich habe es am Freitagabend und am Samstag gemacht, also immer am Ende der Woche dann halt Freitagabend und Samstag. Du musst nicht immer hinkommen, du musst halt einfach den Stoff nachher können, aber es hilft mir immer da zu sein auch und nicht nur das zu lesen. Und manchmal ein paar Fächer war auch klar, okay, da ist schon besser, wenn man da ist, weil der macht es nicht nur nach dem Skript oder so ähnlich. Und ja, dann war immer Freitagabend und Samstag war dann Fernuni angesagt. Und das Gute war, die Uni auf der einen Seite und die Praxis auf der anderen Seite waren sehr viele Sachen, die dann sofort so, warte mal, das kenne ich doch. Ach so, ach, das sind die Kommanditisten. Jetzt habe ich verstanden, was wir da gemacht haben. Und man konnte das dann immer so Parallelen ziehen. Und dadurch, dass es auch auf Englisch war, gab es auch so interkulturelles Coaching und bla und solche Sachen. Und dadurch war es dann auch manchmal ein bisschen interessant an verschiedenen Stellen.
Ah, alles klar.
Und nicht nur so dummes BWL.
Okay. Denn, also Viva Con Aqua ist ja mittlerweile ganz schön groß. Also es gibt ja, glaube ich, keinen Supermarkt, wo ich es nicht sehe, zumindest.
Und da gehst du auf jeden Fall nicht zu allen Supermärkten. Es gibt dann doch noch viel zu viele Supermärkte, die das hier nicht haben. Schönen Gruß an Rewe an dieser Stelle, die zum Beispiel das gar nicht so viel haben.
Okay, fällt mir immer so. Also ich sehe es an
allen. Nee, Rewe hat es nicht. Also bei Rewe war es ja so, da waren wir irgendwann mal in Köln und dann sind die ja so, ja, wir sind ja so nachhaltig und so, ne? Und dann haben wir gesagt, ja, super, dann wir haben hier so ein nachhaltiges Produkt und die so, ja, ist okay, aber ihr müsst halt genauso bezahlen wie alle anderen auch. Und wir so, ja, wir bezahlen aber nie. Und das machen wir grundsätzlich nicht und es geht nicht, weil wir sind gemeinnützig und es gibt auch keine Freiware und wir zahlen auch keine Schirme oder irgendwas anderes und wir zahlen auch keine Listungsgebühren. So, und ja, dann passen unsere Geschäftsmodelle wohl nicht zusammen, hat er dann von Rewe gesagt. So nachhaltig waren die damals, dass die uns dann nicht aufgenommen haben. Aber
höret, höret.
Jeder kriegt eine zweite Chance. Und
ja, sehr schön. Wie fing denn das? Wie seid ihr denn eigentlich auf Klopapier gekommen?
Na, Goldeimer Malte, ja. Also Malte Schremmer, der ja eigentlich dann mit Viva Con Aqua, einer, der ursprünglich hat der das Tramprennen gestartet.
Das was?
Tramprennen. Man kann trampen für den guten Zweck so. Ja. War in verschiedenen Routen, man kann auf die einzelnen Teams wetten, alles so IT-mäßig und so, ist geil, war echt eine coole Aktion.
Ist das hier in Norden und
so? Wurde immer größer auch dann. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, ehrlich gesagt. Seit 3 Jahren arbeiten die nicht mehr mit uns zusammen. Da habe ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Wir arbeiten jetzt mit Pro Asyl zusammen. Mhm. Ist aber eine geile Aktion, war vor allem eine richtig geile Aktion. Ganz am Anfang ging es ganz klein los und ist dann immer größer geworden auch. Und dann aber irgendwann, ja, und Malte hat es gemacht und der war irgendwann mit uns in Burkina Faso auf einer Projektreise. Hat sich das mal angeguckt und wurde vor Ort so krank, dass er ausgeflogen werden musste, weil ihm so schlecht ging und Durchfall und alles. Und dann hat er dadurch inspiriert, sich gedacht, ich schreibe meine Bachelorarbeit, glaube ich, damals über Komposttoiletten. Mhm. Komposttoiletten auf Musikfestivals war dann die Arbeit. Und dann hatten die 2 oder 4 Komposttoiletten, mit denen sie auf Festivals gegangen sind. Und nach der ersten Saison war so, hey, es funktioniert. Und dann so, ja, okay, dann lass doch daraus ein Geschäftsmodell machen. So, das war das Ding. Und dann haben wir das ins gleiche Geschäftsmodell gepackt wie Viva Con Aqua Wasser damals auch. Mit 40% Stiftung, 20% Verein, 40% Investorinnen. An der Stelle eigentlich nur Investoren, weil es ist gar keine Frau dabei. Aber, naja, der FC St. Pauli, der geht vielleicht durch als sagen wir doch, Investorin. Die dann das, ja, so haben wir das Geschäftsmodell dann aufgesetzt und dann haben die halt Toiletten gekauft. Ich glaube, die haben mittlerweile 60 oder 80 Toiletten und touren auf Festivals normalerweise. Und man kann halt entweder auf Dixie gehen, selber schuld, oder man zahlt 2 Euro für einen Goldeimer. Ah. Oder kannst auch Flatrate machen fürs Wochenende.
Und find's ja ganz tragisch lustig, dass es tatsächlich eine durchfallinitiierte Geschäftsidee
ist. Genau, da war so. Ja, genau. Mit der Frage, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass halt andere doch eine saubere Toilette haben. Und wer mal auf dem Goldeimer-Klo war, weiß ja, ist ja immer sauber, hat immer gerade neu geputzt, hat auch Sägespäne, also zum Spülen, statt Chemie, Wasser gibt's Sägespäne. Dadurch riecht es auch lecker und alles und von daher ist es eigentlich ein sehr angenehmer Toilettenbesuch. Und ja, das wissen die Leute auf Festivals dann auch häufig zu schätzen auch, dass da eben eine gut betreute Toilette ist mit Musik, mit alles, was dazugehört. Und so ging das los. Und dann war ja irgendwann, hatten wir halt das Ding, okay, in den Projekten, die wir machen, machen wir ja viel Wasserprojekte, aber auch Sanitärprojekte oder Hygieneprojekte. Ja. Also die, wenn du einen Brunnen baust, musst du ja auch aufpassen, dass die Kuh nicht daneben kackt, zum Beispiel. Mal auf gut Deutsch ausgedrückt. Also muss einfach dafür sorgen, dass oder natürlich auch, wenn die Menschen das Wasser aus einem Brunnen nehmen und das Wasser sauber da rauskommt, dann ist es auch wichtig, dass es noch dort sauber ist, wenn es getrunken wird. Das heißt, die Kette von Brunnen bis Konsum muss auch sauber sein. Und das hat natürlich was damit zu tun, wie sind die Gewohnheiten rund ums Händewaschen, wie sind die Gewohnheiten rund ums auf Toilette gehen und so weiter. Deswegen sind es ja immer so integrierte Wash-Projekte. Und dann haben wir halt gesagt, hey, nach dem Wasser, also wir hätten jetzt ja schon lange einen Apfelschorlen-Mix machen können, wie alle anderen Firmen auch da draußen, die dann halt das Limone-Spritz oder das Apfel-Brababer oder das was weiß ich was machen, ja, so Near-Water-Produkte, um einfach mehr Produkte verkaufen
zu können. Das ist hart seltsam.
So, das haben wir ja nie gemacht. Und das wollten wir nie machen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Leute denken, wir sind eine Wasserfirma. Ja. Und deswegen ist das zweite Produkt nicht eine Apfelschorle, sondern Klopapier. Damit die Leute checken, es geht nicht um ja. So.
Seife wäre noch das dritte.
Das gibt's jetzt ja auch mittlerweile. Das Goldeimer Seife ist jetzt gerade raus.
Ach echt?
Ja.
Ach guck.
Naja, und dann war aber kurz die Idee, macht man halt ein Viva con Aqua Klopapier oder ein Goldeimer Klopapier. Wir hätten natürlich auch ein Viva con Aqua Klopapier machen können. Hm. Aber haben wir nicht. Sondern haben gesagt, nee, das ganze Thema Sanitärversorgung bleibt mal bei Goldeimer. Hm. Und wir machen daraus sozusagen, helfen auch der Marke Goldeimer mit diesem Klopapier, dass sie ja bekannter wird.
Das
ist eigentlich ganz gut
funktioniert. Also ist das immer noch so ein Verein? Also sind das dann getrennte
GmbHs? Ja, das ist eine eigene GmbH. Die, genau, Goldeimer ist mittlerweile eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH, die jetzt zu einer Purpose GmbH wird, unter Beteiligung der Purpose Stiftung, unter Verantwortungseigentum für die ganzen Experten da draußen und Expertinnen. Also 51% von Goldeimer ist in Zukunft in Händen von den Mitarbeiterinnen von Goldeimer. Das heißt, es wird eine GbR geben und jeder, der länger als, ich weiß gar nicht genau, wie sie es jetzt gemacht haben, aber jeder, der länger als 2,5 Jahre da ist oder so, kann in dieser GbR mitmachen und dem gehört dann auch Goldeimer. Hm. So. Also sozusagen selbst verantwortet. Zu 51%. Und ja, das, also haben wir, drehen das Geschäftsmodell jetzt noch einen Schritt weiter, damit das alles so Gemeinwohlökonomie und solche Stichworte. Aber es ist eine eigene gemeinnützige GmbH.
Alles klar.
Siehst du, du hast kein International Management studiert.
Ja, ich merke das schon. Das ist ja echt ganz, ganz mies.
So wie hier. Du mich jetzt hier gerade anguckst.
Ich gucke hier ein ganz großes Fragezeichen hier. Du wird hier gerade ganz schön rausgemählt. Wird sofort gleich ruf gleich hier die Firma. Dreck gebucht. Ja, aber klär das gerne mal. Also wie funktioniert das dann genau vom, also wenn ich da jetzt, angenommen, ich bin jetzt 2,5 Jahre da, ich bin jetzt beteiligt, was bedeutet das jetzt für mich?
Gar eigentlich nichts. Das ist das Problem.
Hast du jetzt nicht so gut reinverkauft.
Nee, genau. Also das ist ja eine gemeinnützige GmbH, die kann also zum Beispiel gar keine Gewinne ausschütten.
Ja.
Also das heißt, wenn du dann da beteiligt wärst, dann hast du da...
Aber ihr kriegt Gehalt.
Ja, klar. Die Leute, die, genau, ja, die, wir kriegen Gehalt. Die Mitarbeiterinnen von Goldeimer kriegen auch ein Gehalt. Genau, das ist schon sehr wichtig. Nichts davon gehört irgendjemandem. Also es gibt Investorinnen bei einzelnen Projekten, die haben Geld reingegeben, die kriegen das Geld wieder zurück. Ja, oder können dann auch langfristig vielleicht, wenn es ganz gut läuft, auch ein bisschen Geld verdienen. Aber jetzt alle Gründerinnen oder sonst was, keiner von denen hat Anteile. Ich habe keinen Prozent bei Viva con Aqua oder so, ne? Also das ist nur wichtig, glaube ich, vielleicht auch immer wieder nochmal zu sagen. Das Ding ist jetzt, wie du gesagt hast, langsam relativ groß und gibt relativ viele GmbHs mittlerweile, auch echte GmbHs, die auch was wert sind und so. Und nirgends davon habe ich nur ein einziges Prozent. Und ja, das, ich finde es nur wichtig, dass die Leute nicht halt denken, ja klar, der Adrian ist schon richtig ein reicher Sack geworden durch Viva con Aqua, ist halt so nicht.
Ja, wie du hier auch mit deiner Stretch-Limo hier vorgefahren
bist. Ja, genau, richtig, ja, total, dem Fahrrad meiner Schwester. Auf jeden Fall.
Aber ich würde jetzt nur tatsächlich das letzte, ja, Entschuldigung.
Nee, ich weiß gar nicht, wir haben ja
auch. Nee, ich wollte jetzt noch das dritte Ding, weil es war jetzt, ich habe eben schon gesagt, weil bei dir so ein bisschen diffus mit, wie groß Viva con Aqua ist, könnten jetzt, glaube ich, noch 2 Stunden lang über Viva con Aqua und alle Nebenprojekte reden, aber eins wollte ich nochmal ansprechen, weil das jetzt gerade so das neueste Eisen ist. Das ist nämlich ein, was auf gar keinen Fall Hotel genannt wird, sondern ein Gasthaus, wie ich eben schon zurechtgewiesen wurde. Erzähl mal, was da los ist.
Zurechtgewiesen wurde. Da ist auf jeden Fall die Zukunft für uns so ein bisschen, auch für mich persönlich, auch ein Projekt, was einfach, worauf ich richtig Bock habe, was mich echt total, was ich einfach spannend finde und womit ich mich seit 5 Jahren beschäftige schon. Also, und erst jetzt sind wir dann mit in die Öffentlichkeit gegangen. Also 5 Jahre.
Das heißt Villa Viva.
Das heißt Villa Viva. Und es ist am Ende ja eine Plattform von verschiedenen Orten, die alle die gleiche Kultur und die gleiche Vision haben, aber auch ganz unterschiedlich aussehen können. Und genau, die erste Villa Viva, muss man ja sagen, eröffnet am 1. Oktober in Kapstadt. Das heißt, dort ist es uns jetzt sehr gelungen, in dieses Jahr auch dann die erste, ja, auch 4 Grundstücke zu erwerben, mitten in der Stadt, und dort dann die erste Villa Viva zu errichten. Und aber natürlich die eigentliche und die große Villa Viva und da, wo es vor 5 Jahren ja schon losging, was nur so lange gedauert hat, bis es endgültig wirklich losgeht, die ist ja hier in Hamburg am Hauptbahnhof, beim Münzviertel, beim Hühnerposten da auf der Ecke. Und da entsteht die Villa Viva Hamburg. Mit 12,5 Stockwerken. Es ist also ein Hochhaus. Und das wurde uns ermöglicht durch die Stadt einmal, weil die uns da einfach auch einen Grundstückspreis ermöglicht hat, der da einfach, ja, ich glaube, man darf nicht so einfach sagen Rabatt. Es gibt da irgend so eine technische Formulierung. Aber am Ende billiger als das, was man sonst da normalerweise bezahlt.
Das war jetzt nicht in dem Studium, ne?
Ja, genau. Nee, genau. Man lernt jetzt wieder ganz neue Sachen und so. Und diese ganzen Städteplanungs- und überhaupt Architektur und solche Sachen. Und genau, da geht's ja dann um BGF zum Beispiel.
Jetzt hast du wieder einen rausgehauen, ne?
Das hab ich da auch irgendwann aufgeschnappt. Bruttogeschossfläche. Genau, also Quadratmeterpreis pro BGF oder also, ne? Pro QM BGF mäßig. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat da die Stadt das schon uns ermöglicht und dann natürlich die Shareholder Gang, also eine Gruppe von 16 Personen, die das gesamte Eigenkapital, was für das Projekt gebraucht wird, auf den Tisch gelegt hat und dafür gesorgt hat, dass Viva con Agua 0 Euro dafür verwenden muss. Mhm. Also es ist ganz wichtig zu wissen, kein einziger Spendeneuro, noch nicht mal irgendein anderer Euro steckt von Viva con Agua in diesem Projekt. Mhm. Das ganze Geld kommt von sozialen Investorinnen, von Mitra Kasai bis Jan Delay, von Saskia Bauer bis Karin Kurani, und viele andere mehr, wirklich tolle Leute auch und.
Das ist endlich mein Investorenkreis.
Richtig gut, also wirklich auch Freunde und Freundinnen, muss man sagen, langjährige Begleiter, Bela B dabei und so weiter.
Das klingt schon besser als XY Capital und so.
Nein, gibt's gar nicht, XY Capital, gar nicht. Null. Nur Leute, die wir kennen, nur Freunde von uns, so, ne, oder die wir kennengelernt haben in dem Zuge und alles, also auch alles Privatpersonen und überhaupt nicht solche komischen Investmentsachen. Also es gibt da noch eine Bank daneben mit der Umweltbank, die nachhaltigste Bank Deutschlands, sage ich jetzt mal so. Und aus Nürnberg auch richtig gute Leute, einfach super nette Menschen und so. Und die haben dafür gesorgt, das Setup hat dafür gesorgt, dass wir dort ein Haus bauen können, dass wir dann dort ein Gasthaus machen können mit allem, was Viva con Agua, also auch gibt es auch zwei Office-Playground, auch zwei Büroebenen, gibt da auch Yoga, Konferenz. Es gibt dort ein Restaurant, eine Rooftop-Bar und vieles anderes mehr. In der Kernnutzung halt eben auch ein Gasthaus, von wo es bei 19,10 Euro losgeht, auf der Campingetage, wo man aber auch für 300 Euro bleiben kann, mal in den Hochphasen in der Suite. Dicke Hose. Also
ein bisschen wie Soho-Haus in gut, ne? Ein bisschen wie Soho-Haus in gut.
Vielleicht ein bisschen wie Soho-Haus in nicht so elitär oder ja. So. Könnte es sein. Und sozial auch. Und nachhaltig. Ja, so ein bisschen könnte das sich dahin entwickeln vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass wir jetzt Kapstadt irgendwie hinkriegen. Ihr habt gerade renoviert. Am 1.10. geht's los. Da haben wir ja auch jetzt mal noch mal so eine Touristensaison, die nicht so richtig rosig aussieht gerade. Und dann in Hamburg wird jetzt gebaut seit 12. Juli. Und in Q3 2023 soll es fertig sein.
Cool.
Also es ist gerade angefangen. Am 12.07. war die Pressekonferenz und Baubeginn. Das heißt, so viel kann man da noch nicht sehen. Die machen jetzt erstmal die Kampfmittelsondierung. Sie haben schon zwei ganz uralte und verschrottete Autos ausgegraben.
Also Warum nicht?
Ja, die haben jetzt die Schichten da so abgetragen und das erste, was sie gefunden haben, waren zwei Autos. Und solange mein Telefon nicht klingelt und irgendjemand sagt, sie haben eine Bombe gefunden, ist alles okay.
Alles klar. Du, krass, ich so als so gefühlte Abschlussfrage. Eine große Gruppe der Hörer dieses Podcasts spielen ja immer so ein bisschen mit dem Gedanken, so vielleicht verändere ich mich selbst, so vielleicht mache ich mal was anderes, als ich bisher mache. Was würdest du, so wenn du jetzt alles nimmst, also von Fußball und Viva con Agua und Gold, aber alles das, was du so an Projekten gemacht hast, was würdest du Leuten raten, die gerade so darüber nachdenken, sich vielleicht was anzufangen?
Ja, man muss es irgendwann machen und nicht nur drüber nachdenken. Also so der gesunde Portion Aktivismus und einfach machen, bevor man es fertig gedacht hat oder alles abgewogen hat. Ich glaube, das ist wichtig, diese Energie einfach zu starten. Ansonsten, das ist ja die eine Sache, ist ja so, was will ich in mir drinne? Was stelle ich mir selber vor? Was hätte ich gerne? Was kann ich mir vielleicht auch vorstellen oder was finde ich gut? Mhm. Und das andere ist, das ja dann aber in Einklang zu bringen mit, was ist eigentlich möglich? Also was gibt's eigentlich, also wie ist das eigentlich das Umfeld oder das da draußen und wie bringe ich die beiden Sachen zusammen? Und wo muss ich vielleicht mal auch entweder etwas im Außen verändern oder anders organisieren oder die richtigen Leute finden oder einen Ort wechseln oder sonst irgendwas, damit das, was ich eigentlich will, dann auch passieren kann? Oder wo muss ich vielleicht auch meinen Wunsch in mir drinnen leicht verändern oder anpassen oder vielleicht mal einen Kompromiss machen oder wie auch immer, damit das, was möglich ist, dann dazu passt. Also irgendwie so. Aber die Kunst ist es, glaube ich, das, was man selber will und für sich so sieht, wofür man brennt, das dann eben in Einklang zu bringen mit der tatsächlichen Möglichkeit, da draußen das ins Leben zu bringen. Klingt trivial, ist aber manchmal gar nicht so einfach.
Gar nicht.
Ja.
Du, das war super interessant, alles. Ich freue mich riesig, dass du da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.